Ich weiß nicht, was dein Eindruck von der Zeit im Moment ist. Als ich gestern mit in der Stadt dabei war, ich hatte den Eindruck, Leute sind sehr getrieben, sehr eilig. Ich muss noch irgendwo hin, weil das, was ich bisher habe, ist nicht genug. Ich muss irgendwo hin, ich muss für die noch was besorgen, für mich noch was besorgen, ich muss das erledigen und halte mich bloß nicht auf, weil ich bin auf dem Weg zu etwas, was ich vielleicht selber noch gar nicht weiß, was es ist. Und ich glaube, wir haben das in den Liedern eben schon gesungen, wir sollten gerade als seine Kinder, als Gottes Kinder, als die, die das verstanden haben, ein Ruhepol in unserer Gesellschaft sein. Natürlich, ich weiß, wir haben alle auch noch Sachen zu erledigen, aber dass wir ruhen in dem Herrn und in dem, was er schon vollbracht hat und eine Perspektive bieten können und für uns selber glauben und danach handeln, die andere nicht haben. Grundsätzlich kann man die Zeit in so einteilen, dass man sagt, naja, es gibt einmal das, was schon gewesen ist, die Vergangenheit, das, was irgendwann kommt, die Zukunft und die Gegenwart, in der wir jetzt gerade leben. Und Gott hat zu all dem was zu sagen. Er hat uns Berichte aus der Vergangenheit und Zusagen für die Zukunft gegeben, damit wir jetzt richtig leben können. Wir haben ausführlichen Bericht von dem, was geschehen ist in der Menschheitsgeschichte. Wir haben dort eine ganze Reihe an Zusagen für das, was Gott noch vorhat zu tun. Aber das ist nicht einfach nur, dass wir sagen können, okay, ich weiß es jetzt. Es ist nicht wie in der Schule zu sagen, lern das, damit du es wiedergeben kannst und eine gute Note kriegst. Sondern Gott gibt uns dieses, damit wir das beherzigen, damit wir jetzt in der Zeit, in den Entscheidungen, in den Lebenssituationen, in denen du gerade steckst, leben können. Weil wir zurückblicken können und sehen können, schau her, das ist, was Gott schon getan hat und das ist, wie er bei anderen gehandelt hat. Und schau her, das sind seine Zusagen, die er uns gegeben hat, worauf wir vertrauen können. Aber er gibt uns auch Anweisungen für die Gegenwart. Und in den Schritten wollen wir auch heute die Predigt gliedern und uns das anschauen. Und wir fangen an in Sacharja 1, in den ersten 6 Versen. Und ich lese sie zuerst einmal vor. Sacharja 1, die Verse 1 bis 6. Im 8. Monat, im 2. Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Sacharja, dem Sohn Berechias, des Sohnes Idos. Der Herr ist heftig erzürnt gewesen über eure Väter. Und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Heerscharen, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen. Und ich werde mich zu euch umkehren, spricht der Herr der Heerscharen. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten zuriefen. So spricht der Herr der Heerscharen, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren bösen Taten. Aber sie hörten nicht und merkten nicht auf, spricht der Herr. Eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten, leben sie ewig? Doch meine Worte und meine Vorhaben, die ich meinen Knechten, den Propheten, gebot, haben sie eure Väter nicht erreicht? Und sie kehrten um und sagten, wie der Herr der Heerscharen vorhatte, nach unseren Wegen und nach unseren Taten an uns zu handeln, so hat er an uns gehandelt. Er beginnt dieses mit einem Blick in die Vergangenheit und wir sollen daraus lernen. Zu dem Zeitpunkt hatte Gott Israel aus dem Exil in Babylon nach 70 Jahren zurückgebracht. Und er fordert sie auf, kehrt um, kommt zu mir, wiederholt nicht die Fehler eurer Vorfahren, eurer Väter. Denn die waren in Gefangenschaft geraten, weil sie gerade nicht auf Gottes Warnung gehört haben. Und er spricht hier zu ihnen und sagt, bitte lernt aus dem. Ihr braucht nicht das Gleiche nochmal durchmachen, wenn ihr daraus lernt, wenn ihr es beherzigt. Wir können die Vergangenheit nicht ungeschehen machen, aber wir können vermeiden, die gleichen Fehler zu wiederholen. Und dazu fordert er auf. Er sagt, ich habe das den vorigen Generationen auch schon gesagt, aber zum Großteil haben sie nicht darauf gehört und hatten dann eben diese Erfahrung. Gut, das war Israel. Aber ich glaube, auch heute, wir können sagen, wir können lernen von dem, was andere auch verkehrt gemacht haben, damit ich das nicht wiederhole. Ja? Und dann nicht das wiedergutmachen oder wegmachen, was schon geschehen ist, aber eine andere Richtung vorgeben für die Zukunft. Ja? Mein Schwiegervater ist in einer Familie aufgewachsen, wo es viel Alkoholmissbrauch gab. Und er hat für sich entschieden, hat gesagt, ich sehe, wohin das führt und ich werde für mich und meine Familie eine Richtung auslegen, die da nicht hingeht. Weil ich sehen kann, wohin das führt. Heißt das, hat alles richtig gemacht? Nee. Machen wir alles richtig? Nee, aber wir können lernen aus der Vergangenheit und sagen, ich gehe nicht in die gleiche Richtung, ich ändere das. Unabhängig davon, wie du groß geworden bist, wie deine Eltern gelebt haben, du kannst anders. Vielleicht war es ein sehr positiver Einfluss und du kannst das davon positiv lernen und sagen, dann nehme ich das mit und sehe den Segen, den Gott darauf gelegt hat, dass sie dem Herrn vertraut haben, dass sie dem Wort gegenüber gehorsam waren. Und ich will den gleichen Weg gehen. Oder aber ich sehe, dass es nicht gut war. Ich sehe, dass dort falsche Ziele waren. Ich sehe, dass der Umgang untereinander nicht richtig war. Ich kann anders. Ich muss nicht die gleichen Fehler wiederholen. Wir sind nicht ein Opfer unserer Vergangenheit, weil Gott uns ändern möchte. Und er weist hier darauf hin. Und dann lesen wir hier in Vers 2, der Herr ist heftig erzürnt gewesen über eure Väter. Und das wundert vielleicht ein bisschen, weil wir lesen doch zum Beispiel in Nehemia 9, Vers 17, du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und du hast sie nicht verlassen. Das ist, wie Gott hier beschrieben wird. Und wenn er hier sagt, er zürnte mit starkem Zorn, dann heißt es danach über ihre Sünden. Und das sind zwei Sachen, die müssen wir ganz, ganz wichtig auseinanderhalten. Es ist das einmal, wie jemand vom Charakter ist und wie jemand auf eine Situation reagiert. Okay? Gott ist von Natur aus heilig, gerecht, gut, gnädig, barmherzig, Liebe. Das sind Charaktereigenschaften, allmächtig, allgegenwärtig. Das ist, wie Gott ist. Steht nirgendwo in der Bibel, Gott ist Zorn. Er ist zornig. Wie kommt das da rein? Wie passt das zusammen? Weil Gott seine Charaktereigenschaften hat. Und wenn dann jemand das Gute, was er wirkt und wie er ist, zerstört mit Sünde, dann ist er zornig auf diese Sünde. Es hat seine Charaktereigenschaft nicht geändert, sondern sein Charakter führt dazu, dass er in dieser Situation dementsprechend handelt, weil es das, was er Gutes gemacht hat, kaputt macht. Und wir lesen hier auch, wie er dann immer wieder zur Umkehr auffordert. Und sie haben sogar in Vers 6 erkannt, Ende des Verses, wie der Herr, der Herrscher vorhatte, nach unseren Wegen und nach unseren Taten an uns zu handeln, so hat er mit uns gehandelt. Das heißt, Gott ist es nicht egal, wie wir leben, sondern sein Umgang mit uns ist bestimmt von unserem Gehorsam oder auch Ungehorsam ihm gegenüber. Das ist nicht willkürlich, sondern er sagte, sie haben nicht gehört, hier waren die Konsequenzen. Gleichzeitig, sie sind umgekehrt und ich habe ihnen Gnade erwiesen. Sein Charakter hat sich in dem Ganzen nicht geändert. Aber das Verhalten ändert sich entsprechend dem, wie wir leben. Ja? Und das ist einfach, dass er das ernst nimmt, wie wir uns verhalten. Und so konnte in diesem Vers, in Vers 6, Israel im Rückblick erkennen, dass genau das sich erfüllt hat, was Gott vorhergesagt hatte. Und er gibt diesen Rückblick, und das ist das Ganze, was über die Geschichte geht, sind nur diese einleitenden Verse hier. Und er hat das aufschreiben lassen, damit wir darin seine Treue und seine Gnade erkennen. zu erkennen, zu sagen, okay, er hat genau das erfüllt, was er verheißen hat. Aber es gab auch Konsequenzen für dieses Verhalten, aber nicht, weil er jetzt plötzlich von Natur aus zornig oder erbost war, sondern weil er wollte, dass es eine Veränderung bewirkt. Und um das zu bewirken, schreibt es uns auf und sagt, hey, ich habe diese Konsequenzen gebracht, weil ich von Natur aus langsam zum Zorn und groß an Gnade bin und möchte, dass diese Umkehr stattfindet. Und er ruft das hier gleich am Anfang in Erinnerung und sagt, wenn wir heute leben, dann lass uns zurückblicken und sehen, wie Gott ist und wie er gewirkt hat schon in der Vergangenheit, damit wir daraus lernen. Das ist ein Teil dessen, was er hier beschreibt. Aber ein Großteil ist gar nicht so sehr der Blick zurück, sondern der Blick nach vorne. Und wir haben das in dem Lied eben schon erwähnt, dass dieses Tochter Zion, freue dich, kommt direkt aus diesem Buch. Nämlich aus Kapitel 9, Vers 9. Ich lese es noch einmal. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Was er hier macht, und ich gebe zu, in Sacharja sind einige Abschnitte, die nicht ganz leicht zu verstehen sind. Selbst Sacharja selber sagt hier, ja, hast du nicht verstanden, wird er gefragt. Also, nein, mein Herr. Ja, ich habe es immer noch nicht verstanden und selbst die Erklärung ist nicht so hundertprozentig eindeutig immer. Da sind Abschnitte, die schwer zu verstehen sind. Aber was nicht schwer zu verstehen ist, dass wir auf die Zukunft hoffen dürfen und hoffen sollen. Und Gott gab Sacharja eine ganze Reihe an Prophetien. Die eine haben wir eben besungen. Und gerade wenn wir an das erste kommen, Jesu denken, dass wir dann in Mitte nächster Woche feiern, an Weihnachten, da wurden dort schon einige der Prophetien, die Gott gegeben hat, erfüllt. Und die Propheten hier, wenn sie dieses geschrieben haben, sie wussten, dass sie nicht nur das Volk warnen sollten, sondern auf den Messias verweisen sollten. Sie sollten das ansprechen, was verkehrt lief. Aber Gott hat es nie dabei bestehen lassen, hat gesagt, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Ihr seid alle schlecht. Sondern was er sagt, hier ist ein Problem und ich bringe euch die Lösung. Vertraut auf mich, es gibt einen Ausweg und ich werde ihn euch beschreiben, ich werde ihn euch vorhersagen. Das heißt, Gottes Botschaft ist primär ein Ausweg aus der Schuld. Es ist nicht primär eine Liste an Verboten. Nicht primär ein Schimpfen über das Vergehen in der Vergangenheit, sondern primär zu sagen, ich schreibe euch das auf, damit ihr erkennt, da ist eine Not. Und dass ihr zu mir kommt für den Ausweg. Und er beschreibt das, weil es Gottes Absicht nicht ist, uns zu besiegen, sondern uns zu befreien. Verstehst du den Unterschied? Okay. Wenn jemand dich besiegt, dann kämpft er gegen dich und versucht, dass er gewinnt und du verlierst. Wenn jemand dich befreit, dann weiß er, dass du gefangen bist und er will nicht gegen dich, sondern er ist eigentlich für dich. Aber er sieht, dass du im Moment gefangen bist und seine Absicht ist, da herauszuretten. Gott hat seinen Sohn gesandt, nicht um uns zu besiegen, sondern um uns zu befreien. Und in diesem Vers steht, dass er kommt, siegreich, ja, aber nicht uns besiegend, sondern den Tod und die Sünde besiegend und uns befreiend. Oder so rum ausgedrückt, Jesus kam nicht als Eroberer, sondern als Erlöser. Das ist, wie er hier hereinreitet. Ja, er kommt und er sagt voraus, er kommt sanftmütig auf einem Esel reiten. Eroberer kamen auf Pferden, triumphierend einreitend und dann die ganzen Gefangenen hinter sich her. Und übrigens, wenn man die Verse vorher liest, handeln die von Alexander dem Großen. Und der ist 300 Jahre vor Christus in Jerusalem auf einem Ross eingeritten, als Eroberer. Ich habe dieses Land eingenommen. Jesus kommt und er reitet sanftmütig und auf einem Esel. Und er kommt sanftmütig, weil er uns die Last abnehmen möchte. In Matthäus 11, 28 und 29 heißt es: Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Hast du diese Ruhe? Haben wir diese Ruhe zu sagen, okay, Jesus ist gekommen und er hat mir Frieden gegeben. Die Umstände mögen immer noch schwierig sein und der Mangel in dieser oder jener Situation mag immer noch da sein. Aber ich weiß, ich kann zu ihm kommen und er gibt mir eine innere Ruhe, die nicht basierend ist auf dem Lärm drumherum oder auf den Umständen, sondern auf dem Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt. Und er kommt so und bietet diese Ruhe an. Oder ja, das Karma ist nach Jerusalem reingeritten und dann eine Woche später, das war die Woche vorher, eine Woche später wurde er gekreuzigt. Und im Unterschied zu vielen anderen kam er nicht, um zu fordern, sondern um die Forderung zu erfüllen. Oder ich habe es so rum genannt. Jesus kam nicht mit einem Regelwerk, um mehr zu fordern, sondern er ging ans Kreuz, um die Forderung zu begleichen. Philosophen, Gesetzgeber, Herrscher, die kommen und sagen, ich bestimme jetzt und du hast zu tun. Und Jesus kommt und macht es komplett anders. Er kommt nicht fordernd, sondern die Forderung des Gesetzes, der Lohn der Sünde ist der Tod, die hat er erfüllt, damit wir frei sind. Und deswegen bietet er dann, sagt, kommt, ich habe es bezahlt. Wir können versöhnt sein mit Gott. Wir dürfen zu ihm kommen und wir dürfen bei ihm Friede und Ruhe finden, die nichts anderes bieten kann. Religionen sagen dir, du musst tun. Die Bibel sagt, was Christus für dich getan hat. Und deswegen heißt es in unserem Text in Sacharja 9, juble laut, jauchze. Wir haben einen Grund zur Freude über diesen König. Wie sieht es in unserem Herzen aus? Nun, ich meine nicht, sind alle Umstände so, dass man ständig nur am Jauchzen ist. Aber habe ich eine Freude drin? Ist der Glaube für mich ein Grund zur Freude oder eher eine Last? Hast du dich heute Morgen hierher gequält oder dich darauf gefreut? Was ist deine Herzenshaltung? Weil das stark davon abhängt, wie ich das sehe. Okay? Du kennst ein paar Orte, wo du ungerne hingehst. Und du zwingst dich zu sagen, naja, ich muss trotzdem dahin. Es wird erwartet. Und es gibt andere, da braucht dich keiner zwingen. Da gehst du gerne hin, weil es dir eine Freude ist. Habe ich es im Herzen zu sagen, bei dem Herrn, da bekomme ich so einen Segen, so einen Frieden, so eine Ruhe. Ich komme gerne zu ihm. Nun, wenn man dieses hier liest, dass Jesus so sanftmütig dann auf dem Esel nach Jerusalem reitet, dann kann man natürlich sagen, naja, das ist aber auch schon 400, 500 Jahre vorher geschrieben. Das hat er ja selber gelesen, dann weiß er das natürlich. Und jetzt erfüllt er quasi selber die Prophetie, weil er weiß, was da drin steht. Da kann man das behaupten. Wenn du zwei Kapitel weitergehst zu Kapitel 11 in Sacharja, da ist eine weitere Prophetie in den Versen 12 und 13. Und dort heißt es, und ich sagte zu ihnen, wenn es recht ist in euren Augen, gebt mir meinen Lohn, wenn aber nicht, lasst es bleiben. Und sie wogen meinen Lohn ab, 30 Silberschickel. Da sprach der Herr zu mir: Wirf ihm den Töpfer hin, den herrlichen Wert, den ich ihnen wert bin. Und ich nahm die 30 Silberschekel und warf sie in das Haus des Herrn, dem Töpfer, hin. Und Sacharja schreibt das auf und ich weiß nicht, aber ich denke, er kratzt sich am Kopf und sagt: Okay, Gott, du hast das gesagt. Was meinst du damit? Ich, das bist ja du, Herr, der mir das aufträgt zu schreiben. Und also Gott ist ihnen 30 Schekel wert und das wird dann zum Töpfer hingeschmissen. Was soll das? Und wir kennen die Evangelien und sagen: Ja, klar. Und das ist nicht eine Prophetie, die jetzt Jesus oder seine Jünger für ihn erfüllt haben, zu sagen: Ja, dann sieht das so aus, als wenn das alles Erfüllung von Prophetie wäre, sondern das haben seine Widersacher, seine Feinde, haben Jesus um den Preis von 30 Silberstücken Judas gegeben, damit er ihn verrät. Das heißt, Gott prophezeit hier seine eigene Ablehnung. Aber er zeigt auch, die Ablehnung von Jesus Christus war der Anfang der Lösung. Denn in Kapitel 12 in Sacharja 12, Vers 10, da heißt es: Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Also er sagt voraus und sagt: Okay, eines Tages wird das, was sie dort getan haben, werden sie darüber trauern, werden Geist der Gnade empfangen, werden die Gnade empfangen, zu erkennen, was habe ich getan, und werden umkehren und ihn annehmen. Ja. Und wenn es dir sagt, sie werden auf mich blicken, nochmal mitdenken: Wer ist mich? Ja, der redet. Wer ist der redet? Gott. Okay? Sie werden auf mich blicken, den sie durchstochen haben. Gott sagt hier voraus, sie werden Gott durchstechen. Wie geht das? Ich dachte, Gott ist Geist. Und das war für viele so unverständlich. Und wenn du die Schrift kennst, du sagst: Na, ist doch logisch. Passt doch zusammen. Ja, aber passt nur auf diese Art und Weise zusammen. Geht nur, wenn Gott Mensch wird, in Jesus Christus auf diese Erde kommt und sich für uns hingibt, dass er für uns stirbt, dann kann sich dieses erfüllen. Und genau das kannst du es nachlesen. Johannes 19 wird genau dieses beschrieben. Und das ist wohlgemerkt keine Erfindung im Nachhinein, sondern eine Vorhersage ungefähr 500 Jahre, bevor es je stattfindet. Sagt Gott dieses voraus und er zeigt damit seine Kontrolle über die Ereignisse. Dass er es vorhersagen kann und sagen kann: Genau dieses wird passieren. Und nicht ich mache das alles, sondern andere werden das an mir tun, aber es wird genau meinen Plan erfüllen. Es wird genau das geschehen, was ich vorhergesagt habe. Und das gibt es in keinem anderen Buch, keiner anderen Religion, keiner anderen Glaubensrichtung in irgendeiner Form, eine solche Kontrolle der Ereignisse, dass man sie so vorhersagen kann. Und er sagt, sie werden das sehen und sie werden über ihn trauern, das einsehen, ihre Schuld einsehen und sich an ihn wenden. Das heißt auch, dass wir als Menschen tendenziell, wir möchten die Schuld immer abschieben. Aber Jesus möchte sie uns abnehmen. Wir seit Menschengedenken sind immer gut dabei, anderen die Schuld zu geben. Konnten schon die ersten Menschen ohne irgendwelche Übung, konnten das auch nicht auf ihre Eltern schieben, denn sie hatten keine, konnten schon sagen: Nee, ich war es nicht. Ja, die war es. Sind immer die anderen schuld. Ja, aber Gott möchte, dass wir damit aufhören. Ich sage nicht, dass andere nicht vielleicht dazu beigetragen haben, dass die Umstände im Moment sind, wie sie sind. Das war bei den Israeliten auch so. Der Grund, warum sie in so kaputten Städten wohnten, wie sie gewohnt haben, war, dass ihre Eltern gesündigt hatten und Gott die Babylonier gebraucht hatte, um sie einzunehmen. Aber es war eben nicht, dass es dort aufhörte. Ja, sie konnten jetzt anders handeln. Und das ist was, worauf Gott immer wieder hinweisen möchte. Und dazu müssen wir einsehen, dass es eben nicht einfach die Schuld der anderen ist, sondern unsere Verantwortung. In Jesaja 53 heißt es, doch er war, Jesus war, durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wenn wir daran denken, gerade zu Weihnachten, Jesus kam in diese Welt, dann hatte er das im Hinterkopf. Es war nicht einfach, ich will mal diese Welt erleben. Ich will da mal selber mal mitbekommen, was da so los ist. Die Menschen, die machen all diese Erfahrungen und ich will das mal selber persönlich erleben. Sondern es war von vornherein mit dieser Absicht, ich komme, um zu erlösen. Ich komme, um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und wir stehen jetzt zwischen dem ersten und zweiten Kommen. Wir haben ein paar Prophetien gesehen, wo wir gesagt haben, oh, darauf können wir zurückblicken und das macht sowas von Sinn. Der zerstochene Gott, der hineinreitet in die Stadt Jerusalem auf einem Esel. Wir können zurückblicken, für uns ist das nicht mehr Zukunft, für uns ist das Vergangenheit. Aber dann sagt er gießt den Geist der Gnade über Jerusalem, die Leute werden das einsehen, werden trauern, werden weinen über den Zustand. Das hat sich noch nicht erfüllt. Mit diesem ersten und zweiten Kommen wird nicht so ausdrücklich so erwähnt, aber es passt zusammen mit dem, was die Schrift sagt und gerade auch Jesus selber gesagt hat. In Matthäus 24, Vers 30, da lehrt Jesus und sagt, und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Heißt, kurz vor dem Ende seines Erdenlebens sagt er, okay, das wird nicht das Ende sein. Und er hatte dort jetzt schon mehrfach angekündigt, ich werde nach Jerusalem gehen, ich werde abgelehnt werden, ich werde getötet werden, aber ich werde auch wieder auferstehen von den Toten. Und er gibt uns diese Perspektive und sagt, das ist nicht das Ende. Selbst seine Auferstehung ist nicht das Ende, sondern er wird wiederkommen und Menschen werden umkehren zu ihm und er wird mit Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Und er öffnet den Blick dazu und sagt, pass auf, ja, wir können zurückblicken auf die Vergangenheit und sehen, dass da einige Sachen schiefgelaufen sind. Aber wir dürfen auch in die Zukunft schauen und sagen, Gott wird das reparieren. Er wird das in Ordnung bringen. Er hat einen Plan und wir dürfen voller Hoffnung sein. Und für Gott gehört das zusammen. Wir hatten Sacharja 9,9 gelesen, das war das mit Jesus, der auf dem Esel nach Jerusalem reitet. Direkt der nächste Vers, in Vers 10, heißt es, Sacharja 9, Vers 10, und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus, und der Kriegsbogen wird ausgerottet, und er verkündet Frieden den Nationen, und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Er sagt, er hat das Ganze im Blick. Und er schaut und sagt, okay, ich weiß, was geschehen ist. Ich weiß, was ich tun werde und ich weiß, wohin das führen wird. Und das Ziel ist noch nicht erreicht. Aber wir sehen, wie er Stück für Stück gewirkt hat und wir können die Geschichte nachvollziehen und wir können sehen, dieses gibt mir sehr viel Zuversicht, dass das, was noch aussteht, sich auch erfüllen wird. Ein Beispiel noch. Sacharja 14. Dort ist in den Versen 3 bis 5 eine weitere Prophetie. Sacharja Vers 14, Kapitel 14. Ich fange in Vers 4 an. Es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Propheten sich schämen. Nee, das war von mir verkehrt, deswegen. passt das nicht. Kapitel 14, das war 13. Kapitel 14 ist richtig. 14, Vers 3. Dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der für Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten, zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, und das Tal der Berge wird bis Asal reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Er kündigt dieses hier an und sagt, okay, ich komme wieder. Und er konkretisiert das und sagte, ich werde auf dem Ölberg, der vor Jerusalem ist, dort wiederkommen, und dann wird sich dieser Berg teilen und es wird ein neues Tal entstehen. Und wenn wir dann ins Neue Testament gehen, dann sagst du, naja, das habe ich noch nicht beobachtet. Und wenn ich Jerusalem im Moment anschaue, dann gibt es zwar eine Spaltung der Gesellschaft, aber keine Spaltung von einem Berg. Wie soll das stattfinden? Apostelgeschichte Kapitel 1. Da ist Jesus auferstanden und sie fragen ihn, okay, kommt jetzt das Reich? Das ist Vers 6, Vers 7. Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sachen, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Das ist auf dem Ölberg. Und als sie gespannt Vers 10 zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Also bei Jesu Himmelfahrt ist es genau an diesem Ort, der in Sacharja vorhergesagt wird, und er sagte, okay, er ist jetzt aufgefahren in den Himmel und hier und auf diese Art und Weise wird er wiederkommen. Und so ist unsere Hoffnung nicht auf eine Besserung der Lebensumstände, auf vernünftigere politische, wirtschaftliche oder sonst welche Entscheidung, sondern auf Gottes Eingriff in das Weltgeschehen. Und die Menschen zur Zeit Jesu, als er auf die Erde kam, hatten diese Vorhersagen und haben darauf geblickt und sagten, wann kommt das? Und haben darauf gewartet. Und wir sind jetzt zwischen dem ersten und zweiten kommen und dürfen weiterschauen und sagen, okay, wir haben jetzt schon so viel gesehen, was er getan hat, und wir warten auf die Vollendung, auf den zweiten Teil, der noch kommen wird. Er gibt in diesem Buch sehr viele dieser Voraussagen. Ich habe jetzt einige der bekanntesten herausgegriffen. Aber was habe ich jetzt davon? Welchen Unterschied macht das? Und es soll einmal diese Hoffnung geben, zu sagen, okay, die Erde, die Welt geht nicht einfach den Bach runter. Es endet nicht mit irgendeiner Selbstzerstörung, sondern es endet mit der Wiederkunft unseres Herrn. Aber er gibt dieses auch mit einer konkreten Absicht. Wir haben am Anfang schon Sacharja 3 und 4 gelesen. Und ich nehme nicht das Ganze, ich nehme Teil von Kapitel 4, wo der Herr zu Zerubabel spricht. Der lebte zu dieser Zeit. Er war derjenige, der die Israeliten zurück nach Jerusalem geführt hatte. Das heißt, in diesem Abschnitt war da nicht, hier ist die Vergangenheit, wie es gewesen ist und was dazu geführt hat, dass es jetzt so ist. Und auch nicht, es wird irgendwann mal sein in der Zukunft, wir wissen nicht wann, sondern sagt, okay, und jetzt wollen wir noch über das Hier und Jetzt reden. Das tut er in dem letzten Abschnitt. Erfülle deinen Auftrag in der Gegenwart. Er sagt in Sacharja 4, Abvers 6, er sprach, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel werde zur Ebene. Und er wird den Schlussstein herausbringen unter lautem Zuruf, Gnade, Gnade für ihn. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Die Hände Zerubabels haben die Grundmauern dieses Hauses, nämlich des Tempels, gelegt. Und seine Hände werden es vollenden. Und du wirst erkennen, dass der Herr der Herrscher mich zu euch gesandt hat. Denn wer hat den Tag kleiner Dinge verachtet? Sie werden sich freuen und den Stein des Senkbleis in der Hand Zerubabels sehen. Gott hat eine Absicht mit der Beschreibung der Vergangenheit und mit den Vorhersagen für die Zukunft. Er wollte Zerubabel und Joshua, das ist, der in Kapitel 3 erwähnt wird, ermutigen, die Leitung beim Wiederaufbau des Tempels zu übernehmen. Wir hatten die letzten Male von Esra und Nehemia gehört und ich zeige nur kurz, dass das zusammenhängt. In Esra 5 heißt es, Vers 1, und der Prophet Haggai und Zacharia, das ist der, von dem wir gerade lesen, der Sohn Idos, die Propheten weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Da machten sich Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Mit ihnen waren die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Und durch diese Botschaften, die Zacharia hier verkündigt hat, werden sie ermutigt und bauen den Tempel weiter auf. Es war dieser Abschnitt, der sie ermutigt hat, sich nicht von den Umständen entmutigen zu lassen. Und auch wenn der Widerstand unüberwindbar erscheint, Gott verspricht ihm hier und sagt, okay, pass auf, ich sage dir, wie es dazu gekommen ist, ich sage dir, was meine Pläne sind. In der Zwischenzeit hast du einen Auftrag. Und ich möchte dich gebrauchen, diesen Tempel wieder aufzubauen. Und das wiederum wird als Bestätigung dienen, dass diese Botschaft vom Herrn kommt. Das hatten wir gelesen. Aber hast du auch manchmal den Eindruck, wir kommen hier irgendwie nicht voran? Ich lese nochmal von Esra und ich habe das hier an der Leinwand. Und du liest das erst und man kann das so schnell überlesen. Ich habe das sehr lange überlesen. Da heißt es, da machte das Volk des Landes die Hände des Volkes Juda schlaff und schreckte sie vom Bauen ab. Und sie nahmen Ratgeber gegen sie in Dienst, um ihren Plan zunichte zu machen, und zwar alle Tage des Kyros, des Königs von Persien, und bis zur Regierung des Darius, des Königs von Persien. Da ist ja okay, die waren irgendwie ein bisschen entmutigt und haben dann nicht weitergemacht. Das Problem ist, zwischen den Kyrios und des Königs Darius, das klingt für uns so ähnlich, so, ja, das sind irgendwelche alten Herrscher. Dazwischen, ich will es nicht falsch sagen, lass mich kurz nachschauen, ja, dazwischen lagen 15 Jahre. Das heißt, wenn sie gesagt haben, die haben schlapp gemacht, ihre Hände schlaff, war das nicht mal, okay, ich muss mich mal ein Wochenende ausruhen. Durch die Entmutigung haben sie 15 Jahre komplett aufgegeben, am Tempel weiterzuarbeiten. Sie hatten den Altar hingebaut, hatten angefangen und dann kamen die Menschen drumherum und sagten, nee, so geht das aber nicht und wir schreiben an die Regierung, das darf nicht sein. Und sie so, ja, okay, dann wird es wohl nichts. Und haben aufgegeben für 15 Jahre. Und dann kommen sie im zweiten Jahr des Darius, das ist dieser hier, das ist, wenn Gott Zerubabel mit dieser Botschaft ausrüstet. Und er fängt an zu verkündigen und sagt, hey, lasst euch nicht entmutigen, nachdem ihr das 15 Jahre gerade getan habt. Nehmt es wieder in die Hand. Gott wird sein Ziel erreichen. Und wenn man dann in Esra 6 nachliest, dann steht dort, dass im 6. Jahr des Darius der Tempel vollendet wurde. Das heißt, wenn ich noch rechnen kann, sind es vom 2. bis zum 6. Jahr nochmal 4 Jahre. Das heißt, 15 Jahre ist gar nichts passiert und dann ermutigt er sie und sagt, kommt, macht weiter und dann bauen sie für 4 weitere Jahre, bis es vollendet sind. Und er sagt hier, lasst euch nicht entmutigen von den kleinen Schritten. Dass der Fortschritt nicht sofort riesig ist, dass nicht gleich, ich habe diese Botschaft gehört, ich habe gebetet und am nächsten Tag steht der Tempel. Wir sind in eine Krise gekommen, vielleicht persönlich, vielleicht finanziell, vielleicht gesundheitlich. Und wir sollen beten, aber das heißt nicht, ich habe gebetet und am nächsten Tag hüpfe ich herum voll Freude, alle Probleme sind gelöst und gibt nichts mehr. Aber er sagte, verachte nicht die kleinen Fortschritte. Schaue auf das, was Gott tut. Und er sagte, sie werden sich freuen, weil Gott Gnade gewährt. Und er sagte, ihr werdet erleben, nachdem ihr jetzt die ganze Zeit, diese fast 20 Jahre gewartet habt, der angefangen hat vor 15 Jahren, in seiner Lebzeit, er selber wird den letzten Stein einsetzen und der Tempel wird vollendet werden. Wie werden sie das schaffen? Wir hatten es gelesen, Vers 6. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Der Erfolg hängt nicht von unserer Fähigkeit ab, sondern von Gottes Wirken. Es ist nicht, ich werde mich jetzt doller anstrengen, ich werde das irgendwie bewerkstelligen, ich werde die Gesellschaft ändern. Er sagt, nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist. Vertrauen wir darauf zu sagen, Gott, du kannst Veränderung bewirken. Aber wenn ich das jetzt auf die Gegenwart beziehe, dann habe ich Verantwortung für diese Veränderung, nämlich indem ich das beherzige. Gott sagt das zu Zacharja und sagt, okay, ich möchte, dass du es verkündigst. Und sage konkret auch Jeschua, dem Hohepriester, und Zerubabel, dem politischen Anführer, sage ihnen, ermutige du sie, ihr werdet das hinkriegen. Ich bin bei euch. Und sie lassen sich von der Predigt ansprechen und sagen, okay, ich mache weiter und wir werden dieses Ziel erreichen. Okay? Und dass wir auch sagen, zu sagen, okay, vielleicht sehe ich noch nicht die große Veränderung. Vielleicht weiß ich nicht, wie das alles weitergeht. Aber ich werde das machen, wovon ich von Gottes Wort her überzeugt bin. Das ist jetzt mein Auftrag. Das ist nicht ein Tempel zu bauen, das war für die. Aber meiner Verantwortung gerecht zu werden. Und wir müssen verstehen, Gottes Zeitschiene ist nicht wie unsere. Hier prophezeit er dieses und sagt, okay, ich werde kommen. Ich werde sanftmütig nach Jerusalem reiten. 500 Jahre später. Ich werde in Herrlichkeit wiederkommen. Mindestens 2500 Jahre später. Ja? Aber Gott beschreibt das und sagt, ich habe schon den kompletten Plan. Ich weiß, wie es ausgeht. Du kannst mir vertrauen. Und du kannst mir vertrauen, weil es auch kleine Fortschritte der Veränderung gibt. Was rufen sie, wenn sie es sehen? Gnade, Gnade. Sie erkennen daran, es war nicht ihre Leistung, sondern es war Gottes Wirken in ihrer Mitte. In Jakobus 5 macht er eine ähnliche Aufforderung. Er sagte, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahegekommen. Sagst, naja, was meinst du mit nahe? Du hast das vor 2000 Jahren geschrieben. Aber es ist wieder, Gott sagt, aus meiner Perspektive, es muss nichts mehr dazwischen kommen. Und ich sehe das schon, dass es wird. Und unsere Hoffnung beruht darauf. Und auf dieser Hoffnung beruhend kann ich jetzt anders handeln. Und Gott möchte uns ermutigen, dass wir uns unseren Aufgaben zuwenden. Er schreibt dieses nicht nur, um uns zu informieren, und damit wir dann diskutieren können, zu sagen, oh, was ist gemeint, genau ist gemeint mit diesem Ölzweig und mit diesen Schläuchen und wer sind die Gesalbten und wer ist genau das alles. Sondern er gibt uns diese Vorhersagen, um zu sagen, schau her, siehst du, was schon gewirkt wurde? Und hier ist, was ich tun werde. Und einiges davon wirst du zu Lebzeiten erleben, einiges werden andere Generationen erleben. Aber das soll uns ermutigen zu sehen, er ist am Wirken und uns motivieren, wie Zerubabel zu sagen, okay, ich mache jetzt meins. Ich liebe meinen Nächsten wie mich selbst. Ich rede, was zur Erbauung dient. Ich habe Acht auf die Geschwister, um sie anzureizen zu Liebe und zu guten Werken. Ich gebe die frohe Botschaft weiter, damit auch andere diese Hoffnung bekommen. So, lasst uns die Erinnerung an Jesu erstes Kommen als Motivation nutzen, für sein zweites Kommen bereit zu sein. Beide werden hier geschildert. Und er beschreibt das und sagt, okay, lies die Schrift, sieh, wie Gott schon gewirkt hat, was er schon alles erfüllt hat. Denke an das, was er versprochen hat. Zum Teil sich auch schon erfüllt hat, zum Teil noch in der Zukunft liegt. Aber lass uns das als Motivation nutzen, zu sagen, hey, das ist dazu da, nicht einfach nur zu sagen, ja, weiß ich, kann ich aufschreiben, wo ist die Prüfung, wo ich das abhaken kann, sondern zu sagen, das diente, um etwas mit uns zu machen. Was macht Gottes Botschaft mit dir? Motiviert sie dich, zu sagen, okay, weil Gott am Wirken ist, weil ich weiß, dass er treu ist, weil ich weiß, dass er den Geist gibt, der befähigt, dieses umzusetzen, deswegen vertraue ich ihm und handle, wie er es möchte, lebe mit dieser Perspektive. Oder ich mache es wie die meisten Menschen um uns herum, die wir in der Stadt gesehen haben. Das noch und ich muss das fertig kriegen und ich muss das fertig kriegen und ich brauche, weil sonst geht alles schief und dann wird Weihnachten schlecht und dann gibt es Streit in der Familie und dann ist es das Ende der Welt. Oder können wir sagen, boah, wir müssen noch einiges machen und wir haben Aufträge, aber es kommt nicht auf meine Leistung an, wie gut das Essen wird, wie viele Geschenke wir haben, ob es genau das Richtige ist, ob es das ist, was andere Leute erwartet haben. Sondern ich schaue auf den, der es für mich vollbracht hat und gedenke daran. Er ist gekommen und er hat mich nicht besiegt. Er hat mich befreit. Befreit, nicht mehr gebunden zu sein an die Zwänge des Materialismus, an die Zwänge des Erfüllung in diesem Leben, in dem Hier und Jetzt und ich brauche all diese Dinge, damit ich zufrieden sein kann, sondern einen Frieden, der in uns drin ist, den er uns schenkt und sagt, kommt her. Vielleicht bist du heute mühselig und beladen, gestresst und ausgepowert. Komm her. Komm zu ihm. Sag ihm, was dich belastet. Bring ihm deine Anliegen. Sag, okay, jetzt vertraue ich auf dich. Übernehme meine Verantwortung, tu, was du von mir möchtest. Aber ich möchte jetzt so leben, dass ich bereit bin, wenn du wiederkommst. Und davon wollen wir jetzt noch singen in unserem letzten Lied. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Wenn der König wiederkehrt, leben wir in dieser Zeit mit dieser Perspektive.